Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen einmal mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus Sie uns auch immer zuschauen mögen. Ich begrüße Sie erneut aus Saigon, aus Ho Chi Minh-Stadt, zu einer weiteren Sondersendung im Rahmen von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Jetzt stehe ich im alten Stadtzentrum von Saigon, dort, wo die Kolonialbauten immer noch zu sehen sind. Der französische Kolonialstil prägt diese heute reich befahrene Kreuzung intensiv. Im Hintergrund das Opernhaus im Stil der Dritten Republik, gebaut 1900. Ein wirkliches Opernhaus, das alle Stürme der Geschichte überstanden hat. Aber eine Drehung um die eigene Achse und dann sehen Sie da das berühmte Rex Hotel, das zu allen Zeiten der stürmischen Geschichte hier in Saigon, in Ho Chi Minh City, den namhaftesten Persönlichkeiten als Wohnort diente, als Zuflucht. Und auch ein bekannter, ein legendärer Name, das Hochhaus da. Hier haben Sie es schön im Blick, das ist das alte Caravelle Hotel. Das Caravelle Hotel, das nach meinen Informationen und wenn ich mich da richtig erinnere, vor allem auch den Vertretern der US-Presse während des Vietnamkriegs als sichere Heimstätte diente. Saigon galt ja als eine Art Paris des Ostens, als wunderschöne Stadt am Saigon River mit wunderbaren maximal vierstöckigen Häusern im Kolonialstil bebaut. Das hat sich natürlich längst geändert. Ich habe es bereits angetönt, was für eine stürmische Entwicklung die Stadt durchgemacht hat. Ich zeige Ihnen hier mal ein paar dieser Wolkenkratzer. Das höchste Gebäude Vietnams ist gleich da um die Hausecke, beziehungsweise das höchste Gebäude Saigons, aber es lässt sich hier aus diesem Winkel nicht erkennen. Nun, diese Oper, Baujahr 1900, im Hintergrund, hier sind viele große Konzerte aufgeführt worden, die Haute-Volée der französischen Kolonialherrschaft bewegte sich hier ein und aus. Und gleich davor, Sie sehen die Autos fahren, auch die Vespas. Früher, vor 20 Jahren noch, gab es auf den Straßen von Ho Chi Minh Stadt erstaunlich wenig Autos. Die meisten fuhren damals mit dem Vespa-Roller. Entsprechend hat sich auch hier die Entwicklung, der Aufstieg des Landes, der wirtschaftliche im automobilen Individualverkehr abgespiegelt. Nun also noch einmal das Opernhaus. Es steht für die Kolonialzeit und darüber möchte ich ein paar Worte verlieren. Heute 1858 ging es los, damals vor Turan, heute Da Nang, dort wo im Jahr 1965 auch die US Marines anlandeten. Dort erzwang eine französische Flotte sich Zugang zum Hafen. Man versuchte, die kaiserliche Regierung in Hue zu zwingen, französische Oberherrschaft zu akzeptieren. Die Vietnamesen weigerten sich und setzten erfolgreich auf Widerstand. Damals Vietnam ein Kaiserreich mit im Grunde zwei Tendenzen, im Norden und im Süden, wie auch später in der Geschichte. Das ist also nichts Neues unter der Sonne, aber die kaiserliche Dynastie damals in Hue, in der alten Kaiserstadt, heute ist dort noch der arg havarierte Palast zu bewundern, die kaiserlichen Garden, ihnen gelang es, die Franzosen da einigermaßen abzuschütteln. Das heißt, die Erfolgsquote da des Regimes waren gering und in Paris auf dem Thron saß ja kein geringerer als Napoleon III., übrigens der Mann, der in der Schweiz aufgewachsen war und auch die Thuner Militärschule besucht hat damals, die Rekrutenschule gemacht hat und mit diesen militärischen Kenntnissen dann 1871 im Krieg gegen Preußen trotzdem nicht reüssieren konnte. Also ein schwieriger, ein harziger Beginn für die Franzosen hier in Vietnam, während man scheiterte bei Hue, gelang es allerdings im Süden hier im alten Saigon Fuß zu fassen und einige Gebiete zu erobern. Die Franzosen machten immer mehr Druck. Interessant, Vietnam gewann an Bedeutung aufgrund der strategisch wichtigen Lage zur südchinesischen See als Durchgangsposten im Handelsverkehr mit China. Viele Jahrhunderte zuvor war Vietnam als Kolonialziel, als Kolonialbeuteobjekt nicht von so großem Interesse aufgrund auch der großen Armut der Bevölkerung. Das sollte sich ändern und wie gesagt, die Franzosen fassten hier Fuß. Das ist sozusagen das Urterritorium der französischen Landnahme. Doch die Kolonialherrschaft, sie blieb immer eine Zangengeburt. Es sollte diesen Franzosen einfach nie so richtig laufen. Sie mussten mit enormem Gewalteinsatz immer wieder Aufstände niederschlagen, Aufstände unterschiedlichster Art. Und das lag vor allem daran, dass ihr Kolonialregime die Landbevölkerung auspresste. Die Steuern verzehnfachten sich, lesen wir in den Chroniken, und das löste natürlich massiven Unmut aus. Auch begannen die Franzosen, den Reis zu exportieren, was die Kaiser früher nie getan hatten, weil sie eben Hungersnöte fürchteten. Und jetzt, als die Franzosen kamen, war es den Bauern verboten, hier Vorräte anzulegen. Kein Wunder, dass der Widerstand sich da immer stärker zuspitzte und an der Gewalt verschärfte, dies natürlich auch unter dem Eindruck des japanisch-russischen Krieges von 1905, als es den Japanern gelang, die auch kolonialistische Imperialmacht Russlands in die Knie zu zwingen, eine damalige Sensation. Dann kam 1917 die bolschewistische Revolution in Russland und fortan bildete auch der Sozialismus sozusagen eine ideologische Hintergrundschablone der Befreiungskämpfe, die sich ja dann in einem Namen verdichteten, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ich habe Ihnen gesagt, er stamme aus einer alten Mandarin-Familie, also Bürokraten des Kaiserhofes. Bin nicht so sicher, ob diese Information stimmt. Ich glaube, sie bei Peter Scholl-Latour gelesen zu haben, aber kein Gewähr. Wenn ich heutige Quellen heranziehe, heißt es einfach, dass dieser Ho Chi Minh der Sohn eines sehr gelehrten Landbewohners, eines Bauern war, der untypisch für die Zeit damals es schaffte, eben sich eine höhere Bildung zu erwerben und die Bürokratenlaufbahn, also eine Mandarinlaufbahn, hätte einschlagen können, sich allerdings damit begnügte, als Lehrer zu wirken. Lehrer übrigens ein sehr ehrenwerter und nobler Beruf. Man muss die Lehrer stärken, dies eine Nebenbemerkung hier gleich aus aktuellem Grund. Der Ho Chi Minh, der bemühte sich ja dann nach dem Ersten Weltkrieg in Versailles das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit amerikanischer Hilfe auch hier zur Geltung zu bringen. Das ist ihm nicht gelungen. Die Amerikaner haben ihn abblitzen lassen und die Franzosen haben die Kolonialschrauben immer mehr angezogen. Allerdings auch, und das darf man ja auch sagen, mit nach wie vor zu bewundernden Kolonialbauten. Auch die ehemalige Rue Gatina, die eben da hinten, Dong Khoi, jetzt die Prachtstraße, die Einkaufsstraße mit allen großen Marken, viele aus der Schweiz, Audemars Piguet, Breitling und so weiter, sie sind alle hier vertreten, Hermès aus Frankreich. Diese Rue Gatina war sozusagen ein Boulevard nach französischem Zuschnitt mit großem Charme, wunderbarer Küche, tollen Restaurants. Man liest das, Cafés, in denen sich die Intellektuellen trafen, auch jene, die mit den Franzosen überhaupt nichts anfangen konnten, sie schleunigst wieder loswerden wollten. Der nächste Einschnitt war dann in die Kolonialherrschaft der Franzosen der Zweite Weltkrieg, vor allem ab 1940, als die Japaner hier Fuß fassten und eine gemeinsame Verwaltung sich erzwangen, ab 1945, dann ganz zum Schluss des Kriegs, die japanische Alleinherrschaft, und die Franzosen sind da entwaffnet worden, mussten abzotteln. Sie kamen aber zurück, nachdem man bereits gehofft hatte, hier seitens der Vietnamesen die Unabhängigkeit ausrufen zu können. Nein, die Franzosen kamen zurück. Sie wollten noch einmal den kalt gewordenen Kaffee, gleichsam den Kolonialkaffee, aufwärmen und haben sich festgesetzt, festgebissen. Kam zu weiteren Auseinandersetzungen. Ich habe das bereits erläutert im Rahmen meiner Erklärungen zum Präsidentenpalais. Und es kam ja dann schließlich zu jener folgenreichen Schlacht von Dien Bien Phu 1954 an der Grenze zu Laos, wo die französische Armee des Generals Navarre vernichtend geschlagen wurde von den Viet Minh unter General Yap, dem genialen Strategen und Mitarbeiter von Ho Chi Minh. Von da an dann der Stabwechsel von den Franzosen zu den Amerikanern. Es gibt ja noch die Szene im Film Apocalypse Now, über viele Jahre hinausgeschnitten, doch seit 2001 im Director's Cut wieder zu sehen, wo der Leutnant Willard auf seiner Reise durch den Mekong, aufgezeichnet übrigens, gefilmt auf den Philippinen, an diese gespenstische Kolonialvilla stößt, der Franzosen, die da trotzig behauptet wird, mit einem Plantagenbesitzer, der beim Abendessen, zu dem man tatsächlich bei den Dreharbeiten teuersten Wein, teuerste französische Speisen und auch teuerste Requisiten eingeflogen hat. Man sagt, dass allein diese Szene mehrere hunderttausend Dollar kostete, um die Authentizität im Dschungel zu verbürgen. Und in einer der denkwürdigen Momente, eben in dieser Passage, sagt der Kolonialherr: Wir haben verloren im Zweiten Weltkrieg, wir haben verloren in Dien Bien Phu, aber wir werden nie weichen von der Plantage, wir werden hier für immer bleiben. Und im großen Dokumentarfilm, den Francis Ford Coppola gemacht hat, zum Making of Apocalypse Now, sagt er, dass er versucht habe, dieser Szene etwas Gespenstisches zu geben. In der Tat, die Franzosen treten da ja als Schemen auf, im Nebel, wie Gestalten aus einem Fiebertraum oder aus einem Geisterfilm, sozusagen eine Rückblende in die Geschichte Vietnams mit französischer Färbung. Allerdings dann über Jahre gar nicht im Film mehr drin. Coppola hatte Mühe mit dieser Szene. Er ärgerte sich, glaube ich, auch über die Schauspieler. Jedenfalls ist sie erst seit 2011 zu sehen in Apocalypse Now. Redux können Sie runterladen auf den bekannten Portalen. Nun also das Ende der französischen Kolonialherrschaft 1954. Eine insgesamt natürlich traurige Geschichte mit viel Gewalt, viel Unterdrückung. Und als die Vietnamesen endlich Licht am Ende des Tunnels sahen, ja, dann kamen die Amerikaner mit ihrer gigantischen Militärmaschinerie. Wobei man muss hinzufügen, nicht alle wollten sich hier dem kommunistischen Joch von Ho Chi Minh fügen. Es gab natürlich viele Familien in Vietnam, vor allem dann hier in Südvietnam, die waren stramme Antikommunisten, die hatten auch von den Gräuel- und Zwangsenteignungen und Kollektivierungen gehört, die im Norden passiert sind. Also da darf man sich auch nicht verlieren in allzu schwarz-weißen Darstellungen. Auf jeden Fall waren all diese Personen dann hier im Süden zu Gange und nicht eben im Norden, und sie widersetzen sich lange dem kommunistischen Vordrängen. Ich war heute mit meinen Kindern noch im Kriegsmuseum hier in Saigon, und wenn Sie jemals hier nach Ho Chi Minh Stadt fahren sollten, dann müssen Sie sich das unbedingt anschauen. Es ist natürlich vor allem auch eine Dokumentation der amerikanischen Kriegsverbrechen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht ganz ohne propagandistische Überspitzung da ausgestellt wird, aber die wesentlichen Gräueltaten sind bestätigt, sie sind bekannt, es gibt daran nichts zu deuteln, nichts zu zweifeln, nichts zu relativieren, das ist fürchterlich. Wie man die Entlaubungsmittel abgestreut hat, hier über riesigen Urwaldgebieten, Agent Orange, dioxinhaltig, das produzierte unzählige Missgeburten, Schädigungen, auch an den Soldaten selber, dann natürlich die Massaker, die da in mehreren Ortschaften begangen und lange, lange bestritten und verheimlicht wurden. Am berühmtesten jenes von dem jungen Offizier Kelly verordnete Gemetzel an der Zivilbevölkerung in My Lai, aufgedeckt damals von Seymour Hersh, womit er einen Pulitzerpreis gewann und seine journalistische Laufbahn lancierte. Heute deckt ja Seymour Hersh vor allem Ungereimtheiten, Widersprüche und offene Lügen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der amerikanischen Beteiligung daran auf. Also diese Gräueltaten, fürchterlich, was damals passierte, wie da auch die amerikanischen Streitkräfte missbraucht wurden, man kann sich da anders sagen, von der Politik für finsterste Aktionen, Beleidigungen der Einheimischen hier. Man drohte an, Curtis LeMay, der Luftwaffenchef, drohte an, Vietnam in die Steinzeit zurückbomben zu wollen, so wie man es auch mit einigen europäischen, vor allem mit deutschen Städten zuvor getan hatte, inklusive Atombombenabwurf auf Nagasaki und Hiroshima. Also wenn Sie hierher kommen, dann ist diese Stadt auch ein metropolitanes Manifest gegen den Krieg. Aber darüber wollten wir heute eigentlich weniger reden, sondern eher über den architektonischen Zauber, der auch auf einer gewalttätigen Vergangenheit aufruht, wie so vieles. Und mit diesen Bildern und Worten möchte ich mich für heute verabschieden aus dem Zentrum von Saigon und diesem kleinen Exkurs in die Kolonialgeschichte Frankreichs, die unglückliche und am Ende wenig ruhmreiche Kolonialgeschichte Frankreichs. Noch weiterführende Lektüre, ich habe das hier schon öfters erwähnt, Graham Greene, Der stille Amerikaner, ein wunderbares literarisches Meisterwerk, das da dieser Zeit gewidmet wurde, geschrieben in Hanoi anhand eines der Hauptfigur eines britischen Korrespondenten, der sich in eine junge Vietnamesin verliebt. Seine Freundin, die wird ihm dann bezeichnenderweise dem Vertreter der alten Kolonialmacht, der alternden, wird ihm ausgespannt von der jungen Kolonialmacht, den Amerikanern, in Gestalt eines, wie sich dann herausstellt, CIA oder OSS-Offiziers, der sich da als Gelehrter ausgibt. Und diese Geschichte Vietnams, auch als sozusagen eine Art Vergewaltigung an Unschuld ist vielleicht zu viel gesagt, aber an diesem Land, das hat Graham Greene hier in ein zeitüberdauerndes literarisches Meisterwerk hineingeformt. Und die Begriffe und seine Analyse scheinen mir nach wie vor sehr, sehr zutreffend. Der Amerikaner spannt dem Engländer die Freundin aus, also Vietnam sinnbildlich, und sagt ihm dann, aber du weißt, es ist eigentlich alles nur in deinem besten Interesse, dass ich dir die Frau wegnehme und wir können ja immer noch Freunde bleiben. Und ich glaube, mit dieser Einstellung sind viele Amerikaner auch in diesen Krieg gegangen. Man hat das Land in Grund und Boden gebombt, aber man wollte am Schluss dann doch irgendwie geliebt und anerkannt werden und konnte es nicht verstehen, dass die widerspenstigen Vietnamesen sich da nicht zu ihrem Glück bomben lassen wollten. Kann sich jeder selber aktualisierte Schlussfolgerung daraus ableiten. Meine Damen und Herren, nun aber möchte ich es hierbei bewenden lassen. Ganz herzlichen Dank. Im Hintergrund die Oper von 57 bis 67, was übrigens Sitz des Parlaments, seit 1976 wieder ein Operntheater. Viele Grüße zurück in die Schweiz. Machen Sie es gut, bleiben Sie auf unserem Kanal und ich bin gespannt, von welchen Schauplätzen ich Ihnen hier noch berichten werde aus Vietnam. Alles Gute und machen Sie es gut.